Diese in Kraft getretenen Sanktionen sind ja Ausfluss des Austritts der USA aus dem Atomabkommen. Und wir haben an dieser Stelle oft schon betont, dass wir das sehr bedauern, diese Entscheidung der USA, sich aus dem sogenannten JCPOA, aus dem Abkommen zurückzuziehen. Die genauen Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft können, denke ich, derzeit noch nicht vorausgesagt werden. Wir beobachten, wir analysieren die Lage da, und zwar in Abstimmung mit unseren europäischen Partnern kontinuierlich. Und wir prüfen Optionen, wie wir die wirtschaftliche Basis des Abkommens erhalten und unsere Unternehmen schützen können. Ich will aber auch in Erinnerung rufen, was die Bundeskanzlerin vor einigen Wochen dazu bereits bei einer Pressekonferenz in Sofia gesagt hat. Damals sagte sie, in einer umfassenden Weise die gesamte Wirtschaft zu entschädigen, da können und dürfen wir auch keine Illusionen schüren.
Schönen guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich begrüße Sie zur Regierungspressekonferenz, begrüße neben mir den Sprecher der Bundesregierung, Herrn Steffen Seibert, und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien.
Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung.
Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst.
Aber wie ihr uns unterstützen könnt
oder sogar Produzenten werdet,
erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung.
Und jetzt geht's weiter.
Es gibt von der Regierungsseite nichts Aktives, deshalb würden wir sofort zu Ihren Fragen kommen.
Doch, ich habe eine.
Was?
Ach, Sie haben keine verstanden.
Okay,
nein,
dann
eine.
Bitteschön.
Ja, guten Tag, meine Damen und Herren, auch von mir. Ich möchte für die Bundeskanzlerin und für die gesamte Bundesregierung heute ein Wort an die Freunde in Italien richten. Wir sehen ja mit großer Bestürzung, welche schrecklichen Folgen Unwetter dort, und zwar vom Norden bis in den tiefen Süden des Landes, angerichtet haben. Es ist schwer zu fassen, wie sich friedliche Orte binnen kürzester Zeit in Schauplätze von Dramen verwandeln können, so wie es auf Sizilien geschehen ist und wie es dort 9 Menschen in einem Haus das Leben gekostet hat. Inzwischen ist die Rede von rund 30 Todesopfern seit Beginn dieser Unwetter. Die Bundeskanzlerin spricht den Angehörigen aller Opfer ihr Beileid aus. Sie teilt die Trauer des italienischen Volkes.
Gut, dann gibt es dazu Fragen? Nein, dann fangen wir mit dem Kollegen Heller an. Bitte schön. Moment. So, bitte.
Ich würde gerne vom Sprecher des Innenministeriums wissen, wie der konkrete Stand in der Causa Maaßen ist. Ob der Minister sich schon entschieden hat, ob er Herrn Maaßen in den vorzeitigen Ruhestand schickt. Und ich würde auch interessieren, ob es richtig ist, wie es in einigen Medienberichten heißt, dass Herr Maaßen selbst schon beantragt, vorgeschlagen, die Bereitschaft erklärt hat, in den Ruhestand zu gehen von sich heraus.
Dazu kann ich Ihnen zum aktuellen Zeitpunkt sagen, dass die gestern in den Medien bekannt gewordenen Äußerungen von Herrn Maaßen auch dem BMI bekannt sind und derzeit geprüft werden. Nach Abschluss dieser Prüfung wird Herr Minister Seehofer die notwendigen Konsequenzen ziehen. Darüber wird der Minister in Kürze zeitnah informieren.
Darf ich Sie fragen, was das Wort in Kürze, diese Bestimmung heißt? Heißt das, dass er noch heute vor die Presse geht?
Ich kann Ihnen keinen genauen Zeitpunkt nennen. Das heißt, dass es zeitnah passieren wird. Auch heute wäre das noch möglich. Ja.
Kollege Decker dazu, bitte.
Können Sie die Inhalte der Äußerungen von Herrn Maaßen ein bisschen präzisieren? Was ist Ihnen da konkret bekannt? Stimmt es, dass Herr Maaßen Teile der SPD als linksradikal bezeichnet hat?
Ich gebe Sie ein Verständnis dafür, dass ich zu dem genauen Wortlaut der Äußerung dieses Manuskriptes hier keine Stellung nehmen werde. Das ist eben Gegenstand der Prüfung und der aktuell noch laufenden Bewertung. Und der Minister wird sich dazu äußern, sobald diese Prüfung abgeschlossen ist.
Hm. Noch ein Zusatz. Bitte? Es sind ja 2 Varianten im Gespräch, nämlich die Versetzung in den einstweiligen Ruhestand und die tatsächliche Entlassung, die aber weit höhere Hürden hat. Können Sie mal erläutern, was Sie wann theoretisch machen könnten, also welche Voraussetzungen da gegeben sein müssten?
Für die Entlassung oder die Entfernung aus dem Beamtenverhältnis bedarf es disziplinarischer Gründe sozusagen, wenn Sie wollen. Für die Versetzung in den einstweiligen Ruhestand bedarf es entsprechend des Paragraphen 54 des Bundesbeamtengesetzes einen Antrag an den Bundespräsidenten, der dann diese Versetzung in den einstweiligen Ruhestand vornimmt.
Wären die Gründe für eine Entlassung im vorgegebenen Fall theoretisch gegeben?
Darüber kann ich hier nicht spekulieren.
Dann hat die nächste Frage der Kollege Steiner. Moment. Ist das die? Nee, Moment. So, jetzt
bitte. Genau. Herr Schmidt, ich würde gerne von Ihnen wissen, wann das Bundesinnenministerium mit seiner Prüfung begonnen hat, also ab wann sozusagen diese umstrittene Rede dem BMI zur Kenntnis gebracht wurde. Das ist das eine. Und zum Zweiten würde ich gerne wissen, ob aus Ihrer Sicht eine Äußerung des Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz gegenüber seinen Amtskollegen international den Gepflogenheiten entspricht, die sich auf die innenpolitischen Verhältnisse der Bundesrepublik bezieht.
Den zweiten Teil der Frage habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Wenn Sie den nochmal präzisieren können.
Der zweite Teil der Frage lautet eigentlich, entspricht es den Gepflogenheiten, dass Herr Maaßen, wenn er sich im Berner Club mit seinen Inlandsnachrichtendienstkollegen trifft, dass er dort auch über innenpolitische Verhältnisse der Bundesrepublik referiert?
Also da tue ich mich ein bisschen schwer mit der Einschätzung, ob es den Gepflogenheiten entspricht. Naturgemäß ist das ein Treffen der Chefs der Inlandsgeheimdienste und wie Sie sich sicherlich vorstellen können, ist die öffentliche Wahrnehmung darüber naturgemäß etwas eingeschränkt und insofern bitte ich mir das nachzusehen, dass ich da jetzt nicht drüber spekulieren kann. Zu dem ersten Teil Ihrer Frage, Ende der vergangenen Woche haben wir sozusagen Kenntnis davon erhalten und sind in diese Prüfung eingestiegen.
Sie sind gleich dran, Moment. Erst ist der Kollege Jung dran, bitteschön.
Herr Schmidt, angesichts der Kontroverse, die diese Rede jetzt verursacht hat, wäre es möglich, das Manuskript zu veröffentlichen, Ihrerseits?
Darüber ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht entschieden. Wir werden auch das prüfen und Ihnen dann eine Entscheidung darüber mitteilen.
Jetzt, bitteschön.
Ja, trifft es zu, dass das Manuskript im Intranet stand des BFV und Ihres Wissens, wann wurde es dort von wem eingestellt?
Ich kann Ihnen bestätigen, dass es im Intranet des BfV stand, aber zu einem Zeitpunkt der Einstellung kann ich Ihnen hier keine Angaben machen.
Und zur Person, die es eingestellt hat?
Nein, leider auch nicht.
Gibt es irgendwelche Gepflogenheiten, wann wer was ins Intranet des BfV stellt an Reden des Präsidenten? Gibt es da eine Geschäftsordnung?
Tut mir leid, das entzieht sich im Moment meiner Kenntnis.
Dann nochmal der Kollege Steiner, bitte.
Herr Seibert, an Sie die Frage. Wie hat die Kanzlerin, denn das ist ja durchaus etwas, was auch schon die Kanzlerin beschäftigt hat, auf diese neuerlichen, sagen wir mal, Diskussionen reagiert?
Für die Bundeskanzlerin kann ich sagen, dass sie davon ausgeht, dass der Bundesinnenminister, wie ja gerade auch angekündigt wurde, zeitnah die angemessenen Entscheidungen trifft.
Dazu nochmal der Kollege Heller, bitte.
Ich wollte noch mal meine Frage wiederholen, ob der Verfassungsschutzpräsident von sich heraus die Möglichkeit einstweiliger Ruhestand schon ins Spiel gebracht hat und ob es im Verfahren überhaupt diese Möglichkeit gibt, dass der Betroffene selbst quasi die Versetzung in den einstweiligen Ruhestand vorschlägt, beantragt oder was auch immer.
Also ganz generell und ohne auf diesen Einzelfall bezogen das zu bestätigen, kann ich Ihnen sagen, dass es natürlich für jeden Beamten die Möglichkeit gibt, sich aus dem Beamtenverhältnis entlassen zu lassen. Das ist eine ganz grundsätzliche Möglichkeit, die immer gegeben ist. Ich darf Sie um Verständnis bitten, dass ich zu den genaueren Umständen dieses Personalfalls auch hier nicht weiter spekulieren werde.
Nochmal der Kollege Steiner, bitte.
Herr Schmidt, ich hatte die Frage anders verstanden, wenn ich ehrlich bin. Vielleicht ist es aber auch nur meine Nachfrage. Die Frage bezog sich für mich, oder ansonsten ist es jetzt meine Frage dazu, bezog sich auf die Frage, ob man als Beamter in einem entsprechenden Dienstverhältnis, als Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz oder adäquat Ähnliches, auch um die Versetzung in den einstweiligen Ruhestand ersuchen kann und nicht um die Entlassung aus dem Beamtenverhältnis. Eines ist, glaube ich, allen klar, dass das geht, aber mit natürlich den entsprechenden Konsequenzen.
So ein in dem Sinne ein Ersuchen sozusagen findet da nicht statt. Es gibt eben nur die Möglichkeit, dass der Bundespräsident in den einstweiligen Ruhestand versetzt, aber in der Regel nicht auf eigenes Ersuchen des Beamten.
Gibt es zu diesem Thema noch? Ja, bitteschön.
Aber in der Regel heißt nicht, dass es nicht grundsätzlich ginge.
Nun, es muss schlichtweg einige Voraussetzungen geben, sozusagen, die mit dieser Versetzung in den einstweiligen Ruhestand einhergehen. Zum Beispiel Zweifel daran, dass eben zwischen dem politischen Beamten, der konkret betroffen ist, und der Bundesregierung eine weitere Zusammenarbeit möglich ist. Es gab durchaus in der Vergangenheit Fälle, wo eben, das können Sie in den Kommentierungsliteraturen dazu beispielsweise nachlesen, dass eben Beamte von sich aus darauf ersucht haben. Das ist kein ein solcher zwingender Grund, der dann dazu führen kann, dass eine Versetzung in einstweiligen Ruhestand vorgenommen wird. Dazu bedarf es sozusagen von außen kommender Zweifel.
Gibt es noch andere Themen und andere Fragen zu diesen Themen? Aha, bitteschön, Moment. Ja, genau, neues Thema, bitteschön.
Warwick, RT, im aktuellen Abschlussbericht des UN-Sozialpaktes zur Einhaltung des Sozialpaktes weltweit geht dieser sehr kritisch mit dem Hartz-IV-Sanktionsregime um, kritisiert insbesondere die Mietsätze, die Berechnungsgrundlage und weitere Aspekte. Mich würde interessieren, teilt die Bundesregierung diese kritische Einschätzung des UN-Abschlussberichtes und plant sie, die dortigen Empfehlungen auch umzusetzen? Das ginge an den Regierungssprecher und ans Sozial- und Arbeitsministerium.
Genau.
So, danke für die Frage. Können Sie doch mal kurz wiederholen, worum es Ihnen konkret geht? Es geht um die Sanktionen.
Nee, mir geht es ganz grundsätzlich um diesen UN-Abschlussbericht, der ein sehr kritisches Urteil fällt in Bezug auf Hartz IV. Und der kritisiert insbesondere die Mietsätze, die Berechnungsgrundlage und die Sanktionspraxis. Und meine Frage war, ob die Bundesregierung, in dem Fall das Sozialministerium, die Kritik der UN teilt und ob sie auch plant, die dortigen Empfehlungen umzusetzen.
Also grundsätzlich kann ich Ihnen sagen, dass die Berechnung der ALG-2-Sätze den geltenden rechtlichen Grundlagen entspricht. Da gab es ja auch verschiedene Verfassungsurteile des Bundesverfassungsgerichts. Bei den Sanktionen, die entsprechen ebenfalls den geltenden rechtlichen Grundlagen. Aktuell gibt es auch, oder das wissen Sie auch, da gibt es Diskussionen, ob man jüngere stärker sanktioniert als Ältere. Das ist die derzeitige Rechtslage so. Da hat der Minister auch schon gesagt, dass man da zu einer Überprüfung kommen sollte. Und grundsätzlich werden wir auch einen Zukunftsdialog zur Zukunft der sozialen Sicherung in der Bundesrepublik führen. Dieser bleibt aber abzuwarten.
Nachtrag, aber ich hatte explizit gefragt zu dem UN-Abschlussbericht. Darauf sind Sie jetzt mit keiner Silbe eingegangen. Könnten Sie noch mal präzisieren, inwieweit das Bundesministerium für Soziales und Arbeit die Kritik in dem Abschlussbericht teilt und ob es plant, die entsprechenden Empfehlungen umzusetzen?
Also im Einzelnen liegen mir jetzt die ganzen Kritikpunkte nicht vor und auch nicht die Empfehlungen. Ich habe noch einmal wiederholt, dass die geltenden Sanktionsmechanismen den rechtlichen Grundlagen entsprechen, auch die Berechnung der ALG-2-Regelsätze.
Aber der UN-Bericht bzw. der UN-Abschlussbericht zur Überprüfung der Einhaltung der Sozialstandards ist dem Ministerium zumindest ein Begriff.
Das ist uns bekannt, ja.
Gut. Dann hat der Kollege Jung ein neues Thema, bitte schön.
Ja, Herr Burger, Thema Jemen. Da gab es ja am Wochenende und Ende der Woche Entwicklungen, dass die britischen und amerikanischen Beteiligten am Jemenkrieg gesagt haben, der muss jetzt enden. Die Beteiligten sollen an den also an einem Verhandlungstisch in Schweden zum Beispiel gelangen. Wie bewerten Sie denn in dem Zusammenhang, da Sie ja auch diese Bemühungen unterstützen, die saudische Offensive auf Hodeida vom Wochenende?
Also der Außenminister hat sich dazu ja letzte Woche auch geäußert. Er hat die Initiative von Seiten des amerikanischen Verteidigungs- und Außenministers ausdrücklich begrüßt und die Unterstützung der Bundesregierung für diese Initiative unterstrichen. Und wir sind dazu auch in engem Gespräch, sowohl mit unseren europäischen und amerikanischen Partnern. Wir nutzen aber auch unsere Gesprächskanäle in die Region, nach Riad, nach Abu Dhabi, nach Teheran und zu anderen Akteuren in der Region, um darauf hinzuwirken. Und da geht es natürlich genau darum, dass die Waffen zum Schweigen kommen, möglichst bald, dass es einen Waffenstillstand gibt und dass dann möglichst schnell auch die Friedensgespräche, die der UN-Sonderbeauftragte Griffiths seit vielen Monaten versucht in Gang zu bringen, endlich stattfinden können.
Ja, meine Frage bezog sich aber nicht auf die Friedensbemühungen, die Sie unterstützen, sondern auf die Offensive der Saudis vom Wochenende, die diese Bemühungen ja offenbar torpedieren wollen. Also die haben jetzt Hodeida angegriffen.
Also ist ja völlig klar, wir sagen, wir möchten einen Waffenstillstand, wir möchten, dass die Waffen schweigen. Insofern ist klar unsere Position, wir brauchen ein weniger an Gewalt, wir möchten eine Reduktion der Gewalt, wir möchten, dass die Kämpfe aufhören und nicht, dass sie noch weiter sich intensivieren.
Dazu hat eine Frage der Kollege in der siebten Reihe, bitte.
Wir hatten hier schon mal das Thema, dass die gesamte saudische Luftwaffe angewiesen ist auf britische und US-amerikanische Infrastruktur, vom Betanken über die Bewaffnung, über die Koordinierung. Planen Sie die entsprechenden Friedensbemühungen, die Sie ja kommuniziert haben, dementsprechend auch nochmal bei den britischen und US-amerikanischen Partnern nachzufragen oder zu bitten, die Unterstützung für die saudische Bombardierung, Invasion zurückzufahren?
Also ich weiß nicht, welche Erkenntnisse Sie über die saudische Luftwaffe haben. Ich kann zur saudischen Luftwaffe hier keine Auskunft geben, aber ich kann noch mal wiederholen, was ich gerade gesagt habe, dass wir mit unseren europäischen und amerikanischen Partnern und auch mit den Akteuren in der Region im Kontakt sind und unsere Gesprächskanäle nutzen, um die Friedensbemühungen zu unterstützen und voranzubringen.
Gut, aber es ist ja allgemein bekannt, kurzer Nachsatz, dass zum Beispiel die Saudis nicht über eine Infrastruktur für die Luftbetankung verfügen. Das kommt ausschließlich aus US-amerikanischen Händen. Ähnliches gilt für Planung und Aufklärung. Das sind Sachen, die, bin ich mir ziemlich sicher, sind auch der Bundesregierung bewusst. Deswegen nochmal die Frage, plant man da auch entsprechend die Initiativen bei den britischen und US-amerikanischen Kollegen anzuregen?
Also ich habe gerade das dazu gesagt, was ich aus Sicht des Auswärtigen Amts dazu zu sagen.
Es ist doch ganz offensichtlich, und das hat ja der Kollege auch gesagt, wir rufen alle am Konflikt Beteiligten auf, Mäßigung und Zurückhaltung jetzt walten zu lassen und sicherzustellen, dass diese neue amerikanische Initiative, diese aktuelle Initiative zu neuen Gesprächen nicht unterminiert wird. Deswegen unterstützen wir die aktuelle Initiative der USA. Wir unterstützen die Arbeit des Sondergesandten der Vereinten Nationen und natürlich des UN-Generalsekretärs. Und auch Iran sollte seinen Einfluss auf die Houthis nutzen, um sie ebenso zur Mäßigung zu bewegen.
Kollege Steiner dazu.
Ja, das ist aber jetzt erstmal eine Frage an die Vorsitzende, ob wir das dazu tun. Saudi-Arabien, Khashoggi, Umgang der Bundesregierung.
Ich bin nicht sicher. Ich habe hier zu diesem, wie ist es bei Ihnen, Herr Jung? Sind Sie, bitte? Entschuldigung, ich habe Sie einfach nicht verstanden.
Ich glaube, es ist ihm egal.
Ist Ihnen egal.
Ich muss jetzt nicht. Es klang wie egal.
Gut, ich habe es einfach nicht gehört. Dann machen wir das jetzt mit. Bitte schön, Herr Steiner.
Genau, okay, gut. Ich hätte eine Frage an das Bundeswirtschaftsministerium. In dem Kontext der vergangenen Wochen wurde ja viel über die gestoppten Rüstungsexporte gesprochen. Erstens würde ich natürlich gerne wissen, ob es da einen neuen Stand in irgendeiner Form gibt, ob sich dort irgendetwas getan hat. Und zweitens würde ich auch gerne wissen, ob das Bundeswirtschaftsministerium eine eigenständige Prüfung im Bereich der Dual-Use-Güter, die nicht eindeutig Kriegswaffen sind, respektive eindeutig Rüstungsgüter sind, ob eine solche Prüfung auch erfolgt ist und ob auch dort gegebenenfalls irgendwelche Konsequenzen gezogen wurden.
Zum ersten Teil gibt es meines Wissens keine neuen Entwicklungen. Wir haben eine Entscheidung und arbeiten dran, die umzusetzen. Zum zweiten Teil bin ich nicht ganz sicher, ob ich Sie richtig verstanden habe. Also Sie meinen, wir haben ja genehmigungspflichtige und genehmigungsfreie Güter unter der Dual-Use-Verordnung. Und Sie beziehen sich jetzt auf die genehmigungsfreien?
Genau.
Ja, da haben wir ja, und konkret die Frage dazu war nochmal wie?
Ob diese genehmigungsfreien Dual-Use-Güter, ob sie bei denen noch einmal in eine Prüfung eingestiegen sind, ob in diesem Bereich sich eventuell auch noch Güter befinden, die sie dennoch nicht mehr zukünftig nach Saudi-Arabien exportiert sehen möchten unter den gegebenen politischen Voraussetzungen.
Also wir betrachten das in allen Dimensionen, das ist klar. Ansonsten haben wir bei denen ja keine Genehmigung. Ja? Also die sind nicht genehmigungspflichtig, insofern gibt es ja auch keine Genehmigungsanträge. Insofern verstehe ich jetzt nicht ganz genau, worauf Sie hinaus wollen.
Relativ einfaches Beispiel dafür. Es gab eine Zeit, in der waren Überwachungstechnologie als solches nicht genehmigungspflichtig, sofern sie nicht in den Bereich der Kriegswaffen oder der Rüstungsgüter fiel. In der Zeit hat der vorangegangene Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel damals nach aus dem Wirtschaftsrecht eine sechsmonatige Verfügung im Vorgriff auf eben Wassenaar- und Dual-Use-Verordnungsergänzungen getätigt. Ähnliches wäre jetzt im Fall Saudi-Arabien möglicherweise denkbar. Dafür allerdings hätten Sie eine eigenständige Prüfung veranlassen müssen, ob denn weitere Güter mit darunter fallen. Genau das würde ich gerne wissen, ob Sie eine solche Prüfung vorgenommen haben und ob entsprechend dann auch Konsequenzen entweder gezogen werden oder wurden.
Also Einzelfälle kann ich hier leider nicht kommentieren. Grundsätzlich, Sie wissen, bei nicht genehmigungspflichtigen Gütern gibt es grundsätzlich die Möglichkeit, eine Anordnung im Einzelfall zu treffen, aber weiter kann ich das hier nicht kommentieren.
Weil Sie es nicht wissen oder weil Sie es gerade nicht können, aus rechtlichen Gründen?
Weil ich es nicht kommentiere.
Das ist keine Antwort, die gültig ist. Das tut mir leid, das geht nicht. Also entweder Sie können es kommentieren und wollen es nicht kommentieren aus politischen Gründen oder...
Grundsätzlich Einzelfälle kommentiere ich nicht.
Ich frage ja nicht nach einem Einzelfall, sondern ich frage nach dem, ob Sie Dual-Use-Güter, die eben nicht genehmigungspflichtig sind, ob Sie dort eine Prüfung veranlasst haben. Das ist kein Einzelfall, sondern das ist eine allgemeine Frage nach dem Handeln des Bundeswirtschaftsministeriums, ob Sie dort eine Prüfung veranlasst haben.
Eine Prüfung wohingehend? Ob die exportiert werden oder...
Ob es darunter Güter gibt, die unter den Vorzeichen der aktuellen politischen Konstellation möglicherweise besser nicht mehr nach Saudi-Arabien ausgeführt werden.
Wir prüfen alle Dimensionen und Einzelfälle kommentieren wir nicht.
Gut, dann ist jetzt der Kollege Jung noch mal zu diesem
Frau Eichler, Kontext dran, Report München und Stern hatten im September ja darüber berichtet, dass deutsche Patrouillenboote Teil der Seeblockade der Saudis gegenüber dem Jemen sind, die ja zu einer Hungersnot dort führt. Konnten Sie mittlerweile schon recherchieren und bestätigen jetzt, dass das so ist?
Das kann ich nicht bestätigen.
Wie lange dauert da noch die Prüfung?
Das kann ich Ihnen im Moment nicht sagen.
Aber es wird geprüft?
Also aus unserer Sicht sind diese Boote nicht dazu geeignet, eine Seeblockade in den Hafen zu blockieren.
Ja, aber wenn die Boote in den gleichen Häfen stehen, die zur Blockade genutzt werden, dann liegt die Vermutung ja auf der Hand. Das müssen Sie dann ja prüfen.
Das sagen Sie.
Nee, das sind ja Fakten.
So. Es führt ja offensichtlich zu nichts gerade. Dann würde ich jetzt mal sagen, ist der Kollege Heller dran mit einem neuen Thema. Bitte schön.
Ich würde fast sagen, benachbartes Thema. Und zwar würde mich interessieren, von Seiten des Wirtschaftsministeriums, wir haben ja heute den Termin, an dem verschärfte US-Sanktionen gegen den Iran greifen. Wie beurteilt das Wirtschaftsministerium die Dimension dieser Sanktionen für die deutsche Wirtschaft? Und wie beurteilen Sie insbesondere die Möglichkeit, deutsche Firmen, die nach wie vor Iran-Geschäfte machen möchten, schadensfrei von US-Sanktionen zu halten?
Also, können Sie die Frage nochmal zusammenfassen?
Wie beurteilen Sie die Dimension der US-Sanktionen, der neuen US-Sanktionen für die deutsche Wirtschaft? Und gibt es für die deutsche Wirtschaft irgendetwas, was man einen Schutz nennen kann, um gegebenenfalls für einzelne Firmen Iran-Geschäfte weiterzubringen?
Also zur ersten Frage, die sind heute in Kraft getreten, die Sanktionen, da können wir noch keine Aussagen darüber treffen, inwieweit sich das auf deutsche Firmen auswirken wird. Und wir sind natürlich im Gespräch mit der Wirtschaft. Sie wissen, wir haben eine Hotline bei uns, an die sich Unternehmen wenden können, die im Iran involviert sind. Und die läuft weiterhin und da stehen wir den Firmen zur Verfügung.
Vielleicht kann ich ganz kurz auch etwas dazu sagen. Diese in Kraft getretenen Sanktionen sind ja Ausfluss des Austritts der USA aus dem Atomabkommen. Und wir haben an dieser Stelle oft schon betont, dass wir das sehr bedauern, diese Entscheidung der USA, sich aus dem sogenannten JCPOA, aus dem Abkommen zurückzuziehen. Die genauen Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft können, denke ich, derzeit noch nicht vorausgesagt werden. Wir beobachten, wir analysieren die Lage da, und zwar in Abstimmung mit unseren europäischen Partnern kontinuierlich. Und wir prüfen Optionen, wie wir die wirtschaftliche Basis des Abkommens erhalten und unsere Unternehmen schützen können. Ich will aber auch in Erinnerung rufen, was die Bundeskanzlerin vor einigen Wochen dazu bereits bei einer Pressekonferenz in Sofia gesagt hat. Damals sagte sie, in einer umfassenden Weise die gesamte Wirtschaft zu entschädigen, da können und dürfen wir auch keine Illusionen schüren. Wir können schauen, ob wir kleineren oder mittleren Unternehmen bestimmte Erleichterungen geben. Und es ist richtig, dass zur Umsetzung des JCPOA, zu dem wir uns wie auch andere Partner bekennen, es gehört, dass die nach europäischem Recht weiterhin legalen Geschäftsbeziehungen mit Iran auch möglich sein sollen. Und dazu stehen wir eben mit unseren Partnern in Europa und darüber hinaus in engem Austausch. Das entspricht ja auch im Wesentlichen dem, was die drei Außenminister, ich glaube, am Freitag in ihrem Statement schon betont hatten.
Aber nur, um da die Conclusio zu ziehen, ad hoc zum Zeitpunkt jetzt ist jede Firma, die ihre Iran-Geschäfte weiter betreibt, jede deutsche Firma, unter der Bedrohung von US-Sanktionen getroffen zu werden. Die Schutzmechanismen sind noch nicht in Kraft. Das ist richtig.
Also, wenn ich vielleicht noch ergänzen darf.
Moment, so bitte.
Wir kennen auch noch nicht den letztlich endgültigen Text der jetzt neu in Kraft tretenden amerikanischen Sanktionsbestimmungen. Insofern lässt sich darauf zum jetzigen Zeitpunkt auch noch keine präzise Antwort geben.
Dazu die Frage? Moment, bitte.
Aber die Fakten sind ja an sich schon gegeben. US-Außenminister Pompeo hat ja schon die deutschen Unternehmen gelobt und gesagt, allein die Ankündigung hat gereicht, dass sie en masse geflohen sind aus dem Iran. Das heißt, deutsche Unternehmen, zumindest, ich kann das Zitat gerne vorlesen, aber fast jedes deutsches Unternehmen, Leute, bei denen richtig Geld im Spiel ist,
Entschuldigung, was zitieren
haben
Sie denn
die entgegengesetzte Entscheidung getroffen.
Entschuldigung, was zitieren Sie denn da jetzt gerade? Was
US-Außenminister Pompeo.
Also seine, ist von Ihnen.
Einfach nur sein Statement, um klarzumachen, dass allein die Androhung von US-Sanktionen seinen Worten nach schon genügt hat, dass zumindest die großen deutschen Unternehmen sofort einen Rückzieher gemacht haben. Das heißt, besonders viel Vertrauen in Sanktionsschutz durch die deutsche Bundesregierung scheint es ja da nicht zu geben. Wie erklärt sich das die Bundesregierung?
Vielleicht kann man dazu, also würde sagen, das sind wirtschaftliche Entscheidungen, die die Unternehmen ja auch treffen. Das können wir hier nicht kommentieren und das ist Sache der Unternehmen.
Aber es sagt ja was den Vertrauensvorschuss an entsprechende Maßnahmen der Bundesregierung angeht. Dass deutsche Unternehmen anscheinend kein Vertrauen haben, dass sie von der Bundesregierung entsprechend geschützt werden könnten. Dazu wollte ich einfach noch ein Statement haben.
Sie haben gehört, was ich als Zitat der Bundeskanzlerin von vor ein paar Wochen hier genannt habe. Und gleichzeitig sind wir überzeugt, dass es im Rahmen dessen, was in Europa weiterhin auf europäischem Recht basierend weiterhin legale Geschäftsverbindungen mit Iran sind, dass wir die ermöglichen sollten. Und darüber stehen wir mit den Partnern in Europa und darüber hinaus im Austausch.
Gibt es noch weitere Themen? Ach, Moment. Schön.
Tamara Antony aus dem ARD Hauptstadtstudio an das Bundeslandwirtschaftsministerium. Es heißt, dass das Verbot der betäubungslosen Ferkelkastration um 2 Jahre verschoben wurde. Zum einen können Sie das bestätigen und zum anderen, es gab ja schon eine fünf Jahre lange Übergangsfrist. Was will das Ministerium tun, um sicherzustellen, dass dann innerhalb von diesen 2 Jahren die Bauern eine Methode gefunden haben? Und zweite Frage, das ist ja eine Umsetzung von einer EU-Verordnung, welche Sanktionen könnten da drohen?
Erstmal, Sie wissen, hat der Koalitionsausschuss am 2. Oktober
beschlossen, die Übergangsfrist um 2 Jahre zu verlängern. Und wir haben an dieser Stelle, aber auch in Presseinformationen schon häufiger bekannt gegeben, dass wir diese verlängerte Übergangsfrist begrüßen als Ministerium. Der Grund ist, dass es einfach nicht genug verfügbare Alternativen gibt, die praxisgerecht wären. Und durch diese längere Übergangsfrist sollen alternative Methoden entwickelt werden, die das betäubungslose Ferkelkastration nicht mehr möglich machen. Also dass die Tiere dann nicht mehr Schmerzen leiden müssen. Und das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft erarbeitet gerade eine Verordnung, damit die Landwirte das Narkosemittel Isofluran anwenden dürfen. Dazu müssen die Landwirte einen Sachkundenachweis erbringen, dass sie sachkundig mit dem Narkosemittel und dem Betäubungsgerät umgehen können.
Nachfrage, wie verhält sich das mit der Umsetzung der EU-Verordnung, weil das ja eine Umsetzung der EU-Verordnung ist? Sieht die vor, dass man da nochmal 2 Jahre verlängert oder welche Sanktionen könnten da drohen?
Also Sie meinen jetzt nochmal 2 Jahre länger als nochmal jetzt die 2, die jetzt beschlossen werden?
Nee, es gab ja 5 Jahre Übergangsfrist, das war ja schon in der EU-Verordnung mit drin. Jetzt wird es ja halt um 2 Jahre verlängert. Sah das auch schon die EU-Verordnung vor oder ist das jetzt außerhalb der EU-Verordnung und drohen damit Sanktionen?
Soweit ich das weiß, ist das außerhalb der EU-Verantwortung oder der Regelung, aber ich kann Ihnen zu Sanktionen im Moment nicht sagen. Ich kann gucken, ob wir dazu Informationen haben und dann gerne nachliefern.
Kollege Jung, dazu eine Frage? Ja, Moment, bitte.
Haben Sie die Verlängerung denn schon verfassungsmäßig geprüft? Es gibt ja Aussagen von Verfassungsrechtlern, die sagen, dass der Tierschutz als ein von der Verfassung geschütztes Gut angesehen wird, dass diese Verlängerung wegen ausreichender Alternativen verfassungswidrig wäre.
Also wir gehen aus, dass das verfassungsgemäß ist. Der parlamentarische Gesetzgeber kann auf Problemlagen reagieren und Änderungen an einem bereits gesetzlich geregelten Tierschutzkonzept vornehmen. Und deshalb sind wir eben der Meinung, dass das verfassungsgemäß ist.
Aber die Problemlage ist ja von den Bauern selbst geschaffen worden. Ist ja deren Problem.
Was soll ich Ihnen jetzt dazu sagen?
Ja. Was ist die Frage, Kollegin? Also.
Ja.
Dann vielleicht der Kollege in der 8. Reihe, bitteschön.
Sie sagten, dass Sie dafür sorgen wollten, dass das Isofluranmittel künftig eingesetzt werden kann. Meines Wissens hat das keine arzneimittelrechtliche Zulassung. Wie wollen Sie den Hersteller dazu bewegen, dass er die in Deutschland beantragt?
Ja, wir gehen davon aus, dass das in Kürze vorliegen wird, die Genehmigung.
Bisher ist es gar nicht beantragt.
Der Hersteller hat es ja gar nicht beantragt. Wir gehen davon aus, dass das demnächst vorliegt.
Die Beantragung des Herstellers, dass man es nutzen darf.
Zum Hersteller kann ich es Ihnen nicht sagen, sondern dass die Genehmigung demnächst vorliegen wird.
Welche Genehmigung?
Dass die Landwirte Isofluran anwenden können.
Das Mittel ist gar nicht zugelassen in Deutschland bisher.
Genau. Wir warten jetzt auf die Zulassung und wir arbeiten parallel an der Verordnung, damit die Landwirte Isofluran anwenden können unter einem Sachkundenachweis.
Bitte schön.
Frau Brandt, da muss ich dann doch auch noch mal nachhaken. Sie reden jetzt von einer Verlängerung der Übergangsfrist um 2 Jahre und sagen, dass Ihr Weg, Ihr präferierter Weg jetzt ist, dass die Landwirte ein Mittel einsetzen zur Betäubung, für das bislang der Hersteller keine Zulassung beantragt hat.
Wir sagen nicht, dass es unser präferierter Weg ist. Wir sagen, die Landwirte sollen wählen können zwischen den Wegen. Aber wir bereiten gerade arbeiten an dieser Verordnung.
Aber sozusagen für ein Mittel, dessen Zulassung noch aussteht?
Die Zulassung ist noch nicht da.
Und mit welchem
Zeitraum
rechnen Sie?
Dazu kann ich Ihnen nicht sagen, aber wir gehen davon aus, dass es in Kürze vorliegen wird.
Gut, dann hat der Kollege in der 8. Reihe noch ein Thema. Bitte. Ach so, Entschuldigung, bitte.
Eine kleine parlamentarische Anfrage hat ergeben, dass die Bundesregierung ca. 40 Millionen Euro in der Idlib-Provinz investiert. Idlib-Provinz bekanntermaßen hauptsächlich dominiert von al-Nusra-nahen Milizen. Mich würde interessieren, sind diese Geldzahlungen an der Rebellenhochburg mit der syrischen Regierung abgesprochen und koordiniert? Die Frage ging ans AA und wenn möglich auch ans BMZ.
Also das Auswärtige Amt unterstützt politische Prozesse in Krisensituationen, um die Lösung von bewaffneten Konflikten zu fördern. Und in Syrien bedeutet das für uns, durch ganz konkrete Förderung verwaltungs- und zivilgesellschaftliche Strukturen zu erhalten, damit in Abwesenheit des syrischen Staats kein völliges Vakuum entsteht und eine Grundversorgung gewährleistet ist. Das ist wichtig für die Menschen vor Ort, aber auch für die Perspektive des Landes. Und unser Stabilisierungsengagement soll dazu beitragen, die Bedingungen für einen politischen Prozess zur Lösung des Syrien-Konflikts zu verbessern. Das heißt, wir befördern den politischen Prozess unter Führung der Vereinten Nationen als einzig legitimen Referenzrahmen mit folgenden drei Schwerpunkten. Erstens mit der Unterstützung der Genfer Gespräche. Zweitens durch den Erhalt von Basisdienstleistungen in Oppositionsgebieten und in Gebieten, die von IS befreit worden sind. Und zum Dritten unterstützen wir Initiativen zur Konfliktlösung und Vergangenheitsbewältigung. Und konkret in der Region Idlib liegt der Schwerpunkt unserer Unterstützung auf dem Schutz der Zivilbevölkerung, der Aufrechterhaltung ihrer Grundversorgung und der Stärkung unabhängiger ziviler Akteure. Da geht es zum Beispiel um die Lieferung von Gesundheitsequipment an mobiles Krankenhaus, Tafeln und Stifte für Schule, landwirtschaftliche Geräte, Verwaltungstrainings. Dabei möchte ich hervorheben, im Rahmen unserer Unterstützung für die syrischen Oppositionsgebiete arbeiten wir mit lokalen Nichtregierungsorganisationen und mit zivilen lokalen Verwaltungsstrukturen zusammen. Die Bundesregierung unterstützt keine bewaffneten Gruppierungen und wir stellen über projektspezifische Sicherheitsvorkehrungen und Monitoring-Systeme auch sicher, dass bewaffnete Gruppierungen auch nicht indirekt von unseren Programmen profitieren.
Das gibt mir die wunderbare Gelegenheit, wenn ich darf, einmal hervorzuheben, und ich kann Ihnen auch gerne dann die Materialien dazu zur Verfügung stellen, weil ich weiß, dass Sie das interessieren wird, dass Deutschland in dem sogenannten Krisenbogen Syrien der größte bilaterale Geber ist. Krisenbogen Syrien, damit meinen wir Syrien, Türkei, Libanon, Jordanien, Irak. Zwischen 2012 und 2017 hat Deutschland rund 5,7 Milliarden Euro für diesen Krisenbogen zur Verfügung gestellt, 3,3 Milliarden Euro davon durch das Bundesministerium für Entwicklungszusammenarbeit. Für 2018 stehen nach heutigem Planungsstand für diesen Krisenbogen noch einmal 1,1 Milliarden Euro zur Verfügung. Ich finde das eine interessante Information und da kann man dann, ich gebe es Ihnen gerne genau sehen, wie wir die lokale Verwaltung stärken, zum Beispiel in Syrien Wasserversorgung, Abwasser, Abfallentsorgung, Landwirtschaft, beschäftigungsfördernde Maßnahmen, Gesundheit, Bildung, Stärkung der Zivilgesellschaft und so weiter.
Gute Nachfrage. Das sind ja alles sehr löbliche Projekte, aber wie sichert die Bundesregierung in der Region Idlib, die selbst der US-Sondergesandte McGurk, also US-Sondergesandte für die Anti-IS-Koalition, als größten Rückzugshafen von Al-Qaida seit 9/11 bezeichnet, wie sichern Sie bei diesen enormen Geldsummen, dass dies nicht in die Hände von Al-Nusra-nahen Milizen kommt? Also Sie haben eine Provinz, die einheitlich auch von westlichen Militäranalysten als dominiert von Al-Nusra-nahen Milizen bezeichnet wird. Und die Bundesregierung pumpt dann da über 40 Millionen Euro rein. Können Sie mir nochmal darlegen, wie Sie sicherstellen, dass dieses Geld nicht an entsprechende Milizen geht? Und die zweite Nachfrage, die mir Herr Borger noch nicht beantwortet hat, zumindest nicht direkt, das heißt, diese ganzen Gelder werden nicht koordiniert mit der legitimen syrischen Regierung, sondern man geht im Bürgerkriegsland, lässt die Regierung außen vor und pumpt Millionen in eine Rebellenhochburg. Können Sie das noch mal näher präzisieren?
Also, ich glaube, Ihre Formulierung, wir würden Millionen irgendwo reinpumpen, geht völlig an der Realität vorbei. Wir fördern ganz spezifische Projekte ziviler Gruppen, die wir kennen und wir überwachen durch eigens dafür geschaffene Monitoring-Mechanismen und Sicherheitsvorkehrungen, dass die sehr projektspezifischen Mittel, die wir dort vergeben, wie gesagt, für Dinge wie Getreidemühlen, Schulmaterialien, dass die nicht in die Hände von bewaffneten Gruppierungen geraten. Denn wenn Sie sich so gut in dieser Region auskennen, dann wissen Sie auch, dass es eben dort auch eine Lage ist, wo von Dorf zu Dorf die Situation, die Frage, welche Gruppierung wo tatsächlich die Kontrolle ausübt, sich sehr stark unterscheidet. Zu Ihrer zweiten Frage möchte ich gerne ausführen, da sollte man vielleicht auch in Rechnung stellen, dass die syrische Regierung über viele Jahre in den von ihr nicht kontrollierten Gebieten Syriens jegliche humanitäre Unterstützung, die über die Grenzen hinweg geleistet werden sollte, untersagt hat, dem nicht zugestimmt hat, bis sie vom Sicherheitsrat der Vereinten Nationen dazu genötigt wurde, solche Cross-Border-Lieferungen in diese Gebiete zuzulassen. Da geht es um überlebensnotwendige Lebensmittelhilfe, um Medikamente, Die syrische Regierung hat Lieferungen in diese Gebiete so lange nicht zugestimmt, bis der Sicherheitsrat sie dazu genötigt hat. Und das beantwortet vielleicht auch Ihre Frage nach der Abstimmung mit dem syrischen Regime bei der lebensnotwendigen Unterstützung, die wir in diesen Gebieten leisten.
Gut, Entschuldigung, Ihr Mikrofon ist zu gerade. Also ich wollte das, habe das auch deshalb gemacht, weil das würde mir jetzt hier ein bisschen zu, es sind ja auch noch andere Kollegen hier, die eine Frage haben. Also ja, aber haben Sie auch weitlich genutzt, würde ich mal sagen, oder? Ja, dann ist jetzt der Kollege Heller dran, bitteschön.
Ich würde gerne vom Bundesfinanzminister eine kurze Einordnung der Ergebnisse des Bankenstresstests in Europa und insbesondere des relativ schwachen Ergebnisses der deutschen Institute haben. Und ich möchte anknüpfend daran wissen, ob sich die Bundesregierung insbesondere über die Position des marktführenden deutschen Instituts, der Deutschen Bank, Sorgen macht, die ja auch nicht so glänzend beschieden wurden.
Wie Sie wissen, gehören die regelmäßigen Stresstests zum normalen Handwerkszeug der modernen Bankaufsicht. Und unser Eindruck ist doch, dass die deutschen Banken sich insgesamt solide geschlagen haben. Ich bitte um Verständnis, dass wir zu einzelnen Instituten hier keine Stellung nehmen wollen.
Dazu oder ein anderes Thema? Bitte schön, Kollege Jung.
Können Sie erläutern, warum Sie solide Ergebnisse erzielt haben?
Weil die Zahlen nahelegen, dass die deutschen Institute auch in dem Stresstest simulierten Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage doch ein ausreichendes Polster aufweisen, um diesem Stress gerecht zu werden.
Gibt es noch andere Gründe für die Bewertung?
Nein, das ist die Bewertung.
Okay. Gut. Das überrascht mich nicht. Bitte schön.
Noch eine Nachfrage, auch im Großkontext. Syrien, Kausa Weißhelme. Dazu noch eine Verständnisfrage. Das Auswärtige Amt als auch das BMI haben nach der Evakuierung offizielle Presseerklärungen herausgegeben, teilweise eine Woche nach der Evakuierung, wo sehr deutlich gesagt wurde, die Weißhelme wurden evakuiert und wir werden 8 Weißhelme aufnehmen. Dann gab es 3 Monate erstmal wenig Kommunikation und dann hieß es plötzlich, ups, von den 8 Weißhelmen haben es 5 nicht über die Grenze geschafft. Wie erklärt das Auswärtige Amt und wie erklärt das BMI dieses Kommunikationsloch zwischen Rettung war am 21. Juli, am 24. Juli wurde gesagt, jawohl, Sie sind über die Grenze, Sie sind gerettet, wir nehmen Sie auf, dann 3 Monate ja, nicht
die
und
Frage
dann
ist, Sie sind verschwunden. Klar. Okay, danke. So.
Also ich glaube nicht, dass da ein Kommunikationsloch war. Ich glaube, alle Fragen, die Sie dazu hatten, hat der Kollege vom BMI hier in der letzten Woche beantwortet.
Meine Frage ging ja ins AA.
Trotzdem ist die Frage beantwortet worden vom BMI in der letzten Woche.
Wurde sie nicht?
Dann können wir aber dann lassen Sie doch vielleicht den Sprecher des Bundesinnenministeriums mal...
Gut. Also ich kann das gerne nochmal wiederholen, was ich in der vergangenen Woche gesagt habe. Ich habe Ihnen versucht zu erläutern, dass in der Tat in der Krisenregion dort die Informationslage manchmal ein bisschen schwierig war. Das heißt, auch zum Zeitpunkt dieser Evakuierung ist nicht immer klar, ob die Informationen, die auch wir hier erhalten, vollständig und richtig sind. Darüber hinaus haben wir das auch nochmal nachgeschaut und wir haben zumindest hier in der Regierungspressekonferenz ganz bewusst sogar darauf hingewiesen, dass wir Ihnen keine Auskunft über den aktuellen Aufenthaltsort der Weißhelme geben werden, um eben auch die Evakuierungsoperation und auch die Personen nicht zu gefährden. Am Ende des Ganzen stellt es sich jetzt in der Tat so dar, dass nicht alle, die ursprünglich für Deutschland vorgesehen waren, der 8, das Land verlassen konnten.
Dann noch eine Nachfrage.
Ja, bitte.
Die Bundesregierung hat ja auch gegenüber Jordanien, zumindest ist das die jordanische Darlegung, eine Sicherheitsgarantie gegeben, dass sie mehrere Weißhelme übernehmen wird. Selbst wenn jetzt diese 5 es nicht über die Grenze geschafft haben, wieso beschränkt sich die Bundesregierung auf die Übernahme von nur 3 Weißhelmen, wenn weit über 200 Weißhelme, sind zumindest die Zahlen, die mir vorliegen, gerettet worden sind? Das entspricht ja auch den diplomatischen Gepflogenheiten. Man hat eine Garantieerklärung an die Jordanier gegeben und auch insgesamt die Weißhelme ja entsprechend gewürdigt. Wieso jetzt keine weitere Aufnahme von Weißhelmen unter der versprochenen Zahl von 8?
Also ich kann da vielleicht noch zu ergänzen, dass das die ursprüngliche Verabredung war und sich diese auf ganz konkrete 8 bezog. Und weil das nicht erreicht worden ist, ist da sozusagen keine Wiederauffüllung dieses Kontingents erfolgt. So war die ursprüngliche Vereinbarung und so ist es auch durchgeführt worden.
Hey Leute, Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
Kollege Jung dazu nochmal.
Herr Burger, wie bewertet die Bundesregierung die russischen Propagandamaßnahmen gegenüber den Weißhelmen?
Ja, wir haben hier immer wieder darauf hingewiesen, dass es von Seiten des syrischen Regimes und auch von Seiten seiner Unterstützer Desinformationskampagnen gibt, die die Arbeit der Weißhelme in Syrien diskreditieren sollen. Wir sind immer wieder als Terroristen oder Unterstützer von Terroristen bezeichnet worden. Ihr unheimlich wichtiger Hilfseinsatz zur Rettung von Menschenleben ist in Frage gestellt worden. Das ist aus unserer Sicht eine Desinformationskampagne, die dazu dient, eine sehr verdienstvolle und wichtige Organisation in Misskredit zu bringen.
Es tut mir leid, ich beende das jetzt hier. Ich beende überhaupt diese Regierungspressekonferenz und wünsche allen noch einen schönen Tag. Cheers.